Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Hallihallo.
Hallo, meine Lieben. Ja? Oh mein Gott, Ilka, wir sind wieder dick im Geschäft. Was heute?
Oh, gleich sind wir im Thema. Ja, ich habe eben schon zu Ina gesagt, dass ich das unmöglich finde und dass das heute auch nicht mehr, glaube ich, nicht mehr, dass man das singt oder überhaupt irgendwo abspielt, wegen Political Correctness und weil es auch irgendwie alle merken, dass es ätzend ist. Na, dieses Lied von Marius Müller-Westernhagen, ich bin froh, dass ich kein Dicker bin.
Ja, das ist echt schräg. Damals war das schon komisch. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe damals gedacht, was ist denn daran so witzig? Weil also, Dicker, Dicker, Dicker. Also Entschuldigung, ja, wir haben gesagt, wir singen. Dicke, Dicke. Aber das, ja. ist kein Singen.
Ja.
Das war so, weißt du, da haben sie alle so auf der Tanzfläche, die Tanzfläche hat gebebt. Mhm. Und ich fand das Lied schon immer scheiße.
Ja, ich konnte dem auch nichts abgewinnen. Gut, nun bin ich auch nicht explizit ein Marius-Fan. Zwei, drei Lieder finde ich gut, aber das war es dann auch schon.
Welches?
Dieses hier, ja, ich will zurück auf die Straße, will wieder singen, nicht schön, nur geil und laut.
Okay. Ich glaube, das kenne ich gar nicht.
Ach,
das ist eher, weil ich bin ja eine andere Generation, ich bin ja deutlich jünger. Und die kennt man nicht alle, Marius Westernhagens Songs, ist klar.
Also ich bin ja auch extrem jung, also schon ewig 29. Und natürlich hatte ich aber auch ältere Freunde, die das dann auch gehört haben.
Ja.
Ja, und da waren auch manchmal so ewig Gestrige dabei und da hat man es einfach so mitgenommen.
Ja.
Da sind schon
auch mit Pfefferminz bin
mit
ich dein
Pfefferminz
Prinz.
Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz.
Ist das schlimm? Ich fand das immer schlimm.
Das
aber egal.
Nicht so schlimm,
Marius Müller-Westernhagen und der andere
Grönemeyer.
Ich wusste nie, welchen von beiden finde ich beschissener.
Ah,
ehrlich.
Wirklich?
Ja, ich war nie auch Grönemeyer. Die Leute, die haben ja manchmal feuchte Augen gekriegt. Mensch, als er diesen Song Mensch, da habe ich das erste Mal alle so, oh, das ist so toll. Oh, das ist so berührend und so. Dann habe ich den gehört. Hast du gedacht, was?
Mochtest du nicht?
Nein.
Also für mich kam das Lied gerade genau recht. So einer Zeit, wo ich gedacht habe, oh, das tut mir richtig gut.
Ach, komm an.
Ja.
Ja. Ich mochte die Lassie-Singers so früher. Ach, die haben mich wirklich, die haben mein Leben verändert. Die habe ich ja durch meine lieben Kommilitoninnen damals mitgekriegt. Da haben wir im Auto, sind wir rumgefahren irgendwie und haben dann die Lassie-Singers gehört. Das war super. Also das war so meine Baustelle, weißt du?
Mhm.
Und ganz früher natürlich Udo Lindenberg, den habe ich schon gehört mit 14, ne, ist klar. Da war es aber, das war schon die zweite Phase von ihm sozusagen. Mhm. Ne? Also nicht Rudi Ratlos und so, das waren alles schon alte Songs damals, ne? Als ich so anfing damit.
Geiger.
Kannst du heute aufhören, jetzt jedes Lied zu singen? Okay.
Wir sollten heute uns auch nicht über alte deutsche Rockstars.
Ach komm, ich wollte dich einfach ablenken, dass wir gar nicht erst da hinkommen, wo wir eigentlich drüber reden wollten. Vielleicht einen Satz am Schluss und dann das neue ankündigen und fertig.
Was machen wir nächstes Mal? Ja, heute geht es um ein Buch, wo wir aber im Grunde nur den Titel geklaut haben, weil wir den Titel schön finden. Und das Thema heißt heute, meine Mutter, meine Pfunde.
Hm.
Ina kann jetzt ganz klar einen Bericht geben über das Buch. Es war
überhaupt nicht. Ich habe mir das angeguckt, es ist uralt. Ich habe das schon wirklich ewig gehabt und dachte immer, ich gucke mir das mal ganz genau an, kam aber nie dazu, habe es aber auch nie wegschmeißen wollen. Und es ist sicher kein schlechtes Buch, weil es ist wirklich geschrieben, Ende der 70er ist das erschienen und wurde dann noch ein paar Mal aufgelegt. Und es gibt noch ein anderes Buch von Susi Orbach, das ist eine Feministin, die über, kann ich empfehlen, insofern, weil die Expertin ist, die war Psychotherapeutin und Psychoanalytiker und hat sich über Essstörungen halt, hat sie sich sehr gut ausgekannt und sich professionell damit auseinandergesetzt.
Mhm.
Das war das zweite Buch, was ich hatte und Ich muss sagen, ich habe eigentlich die Idee für dieses Thema daraus, weil ich die zwei Bücher hatte, aber aus den Büchern gar nicht so viel genommen.
Und ich habe das erste Mal mich den Büchern verweigert, weil wir gesagt haben, wir können ja mal parallel recherchieren. Und ich habe ein ganz anderes Buch gehört. Und da bin ich jetzt ganz überrascht, weil erstmal war es druckfrisch, das wusste ich nicht. Ich habe was halt über Gewicht und Mutter und sowas gesucht und habe gefunden, die Lügen über meine Mutter. Und dieses Buch ist gerade frisch rausgekommen sozusagen und schon für den Buchpreis nominiert.
Für welchen Buchpreis?
Weiß ich nicht, ich habe
Den
nur
deutschen
Deutscher
Buchpreis.
Buchpreis, ja.
Alles klar. Willst du davon mal kurz erzählen
Ja,
oder so? Ja.
also da geht es nicht darum, dass irgendwie ein Kind übergewichtig geworden ist durch irgendwelche Psychogeschichten der Mutter, sondern umgekehrt. Die Mutter wird vom Vater terrorisiert. Die ganze Geschichte spielt so 4 Jahre in den frühen 80ern. Und es geht um eine kleine Familie, Vater, Mutter, Tochter, Oma, Opa im Hunsrück. Und das, was man vielleicht glaubte, wie man zu sein hatte. Und der Vater tyrannisiert die Mutter, indem er ihr ständig sagt, dass sie zu dick ist. Der ist besessen von ihrem Gewicht. Also der kontrolliert ihr Gewicht, der lässt sie auf eine Waage steigen und die Mutter macht das dann alles mit. Und also ich habe es ganz schwer aushalten können. Es war aber sehr gut. Ich habe es als Hörbuch gehört und es hat, wenn man es so weglesen will, 448 Seiten.
Gott.
Und ich habe es wirklich, es war wirklich ein bisschen, oh, es war echt komisch auszuhalten, weil der Vater natürlich ein Widerling so als Widerling dargestellt wird. Oh, und es ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit, ja, auch Opfer seiner Geschichte, aber dass der halt so besessen ist vom Gewicht dieser Mutter, das ist so bedrückend und wie die Mutter da irgendwie immer versucht rauszukommen. Und ach, das ist wirklich heftig, die Geschichte.
Okay. Es ist auf jeden Fall interessant, wenn man darüber hinausgeht, dass man sagt, jemand ist einfach nur, wiegt mehr oder weniger, weil er mehr oder weniger isst.
Ja, das
Und
ist nur
das
das
ist.
Endresultat sozusagen. Aber was geht dem voran? Darum geht's uns.
Genau, darum geht's. Und ich fand es interessant, mal zu gucken, wie, also ich fange mal ganz einfach an, nicht jetzt gleich mit Mutter und so, sondern ich bin ja der Meinung, bei mir ist es so, dass ich relativ wenig wiege, verhältnismäßig. Ich wiege 54 Kilo und bin 1,63 Meter groß und habe mein ganzes Leben lang 49 Kilo gewogen. Bis zur ersten Schwangerschaft, dann so 50, ich war ja sehr jung, als ich Aaron bekam. Und dann hat sich das wieder so 49, 50. Ich habe nie mehr gewogen als außer in Schwangerschaften und kurze Zeit später. Ich muss mich darum überhaupt nicht bemühen. Weißt du, was ich heute gegessen habe, Ilka? Ich habe heute gegessen 2 Marmeladebrote, 2 Stück Kuchen, weil es da, wo wir uns getroffen haben, nichts Warmes gab, musste ich auf Kuchen umsteigen. Eine Suppe. 2 Brote heute Abend und ein fettes Magnum. Also, ich will damit jetzt nur mal so sagen, ich achte nicht darauf, ob ich Zucker esse oder nicht oder wie auch immer, ja. Ich achte null auf meine Figur und ich mache null Sport. Ich
Dafür
bin.
geht sie. Sie ist eine passionierte Geherin, kann man
Naja, was
sagen.
heißt gehen? Ich fahre hier auch mit der Tram. Ich laufe hier auch nicht irgendwie jeden Tag 3 Stunden. Aber manchmal, ich mag mich bewegen, aber ich bin halt nicht sportlich so. Und was ich daran interessant finde, ist, dass ich glaube, für mich ist es elementar wichtig, nicht dick zu werden. Ich fühle mich damit extrem unwohl, aber nicht, weil ich primär Angst habe, dass ich komisch aussehe oder dass mir meine Klamotten nicht mehr passen, sondern weil ich Angst hätte, mehr zu wiegen, weil ich dann nicht mehr, ich nenne das jetzt mal, flüchten kann, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe Ballast. Weißt du? Als
Reisen
ich
mit
schwanger
leichtem
war,
Gepäck.
ja, ich hatte immer den Eindruck, nicht nur ich fühle mich etwas unwohler, es ist mehr für die Gelenke und so irgendwas, sondern ich habe gedacht, ich bin leichter einzufangen. Das klingt
Ja,
so komisch.
bestimmt. Ja. Woher kommt der Fluchtreflex? Ne?
Man woher das Gefühl, beweglich zu sein, zieht sich ja durch mein ganzes Leben. Ich mag immer für mehrere Leute gleichzeitig arbeiten. Ne? Ich mag diese geistige Beweglichkeit, immer wieder was Neues, Input, Output, Input, Output. Und so ist auch diese körperliche Beweglichkeit für mich wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle. Mhm. Und ich glaube, dass Frauen, ich sage jetzt mal Frauen, aber Männer wahrscheinlich auch, die dazu neigen, automatisch sich besser zu fühlen, wenn sie mehr Umfang haben, die fühlen sich deshalb besser, weil die sich so sicherer fühlen.
Kann sein. Also beides hat ja viele Gründe, kann man sagen, viele Ursachen. Aber wo fängt's an? Manchmal bedingt ja auch das eine das andere. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe schon als Kind sehr viel gegessen, aber ich hatte einen irrsinnigen Stoffwechsel. Also ich war sehr, auch geistig sehr rege und war immer auf Trail. Ich war immer ein bewegliches Kind, immer los. Hier Sport, da irgendwie zum Freibad oder sowas. Und Fahrrad, ja, immer weg. Aber ich habe, wenn ich gegessen habe, immer 3 Portionen gegessen.
War das so, dass du unterstützt wurdest durch deine Eltern, mehr zu essen?
Ja, also ja, meine Eltern haben auch nie nur eine Portion gegessen. Die sind immer noch mal aufgestanden, haben sich noch mal nachgeholt. Also ich habe das schon gelernt, dass eine Portion sowieso Quatsch ist. Weißt du? Also ich habe es schon gelernt, dass ich weiß gar nicht richtig, was satt ist, so in dem Sinne. Ich weiß das schon. Aber bei mir ist es, ich bin nicht gestillt worden. Und es ist auch echt ein heftiger Grund auch. Weißt du, wenn du nicht gestillt worden bist, da fehlt dir auch ein bisschen was.
Ich bin auch nicht gestillt worden.
Ja, viele sind nicht gestillt worden. Damals hieß es ja auch, Muttermilch ist schlecht, Milumil ist besser und sowas. Das haben sie auch den Müttern eingeredet. Du warst ja völlig out, wenn du früher gestillt hast, zu einer gewissen Zeit. Und später wurde es dann halt natürlich wieder eine Religion. Na, auch als ich schwanger wurde, war das mein höchstes Bestreben, dass das mir nie passieren darf, verstehst du? Und genau das ist mir auch passiert, dass ich einfach keine Milch hatte. Und mein Kind musste dann halt auch mit Flasche groß werden. Und das ist auch was, womit ich nicht gerechnet habe. Ne? Also man malt sich das ja eh immer aus, wie das sein wird. Ich bin eh natürlich die beste Schwangere aller Zeiten. Ich mache alles richtig. Ich trinke dies, ich trinke das. Ich lese jedes Buch. Ich bin die tollste Schwangere. Ich habe jeden Kurs.
Das wird auch überschätzt. Das ist ja auch wie so ein Geschäftsmodell.
Haben wir ja schon
das
in der anderen Folge gehabt, unsere Geburten.
Ja.
So, und ich bin aber ziemlich sicher, dass durch das Stillen natürlich auch ein Stück weit Körperfett wieder runtergeht. Na, das ist ja, wenn du stillst, dann zieht es ja deinem Körper wieder auch das Fett weg.
Also ich muss sagen, ich habe ja gar nicht so angesetzt. Ich habe von hinten hast du gar nicht gesehen, dass ich schwanger war. Ja, ich hatte nur vorne den Bauch. Ich hatte weder Wasser in den Beinen noch so irgendwas. Und ich habe dann gestillt, 3 Monate ungefähr. Alle 3 Kinder habe ich ungefähr so. Nach 3 Monaten habe ich angefangen, langsam abzustillen. Mhm. Unterm Strich waren es vielleicht dann 5 Monate. Dann hat es mir aber auch gereicht. Also ich fand von jeher Frauen, die jetzt so im Kindergarten oder in der Schule noch anmarschiert kommen in der Pause und die Brust auspacken, fand ich...
Okay, das finde ich auch.
Ich will das jetzt nicht werten, aber
das finde ich immer auch echt schräg.
Das war, ja, wirklich, es gibt es aber wirklich.
Das habe ich tatsächlich auch mal erlebt. Da hat ein 12-Jähriger hat die Brust von seiner Mutter rausgeholt und da habe ich gedacht, nee, also ist mir egal, mit welcher Theorie ihr jetzt um die Ecke kommt, Leute.
Ja, aber das ist ja meistens Ding der Mutter, dass sie nicht loslassen kann, dass sie Angst hat, dieses Kind wird jetzt irgendwann erwachsen und braucht sie nicht mehr. Naja, das ist ja diese klassische Verbindung,
ja,
oder?
Ich meine, das ist doch auch so, man kann doch auch sagen, von der Natur her, wenn das Kind Zähne bekommt, oder? Also so mit 6 Monaten.
Ja, ja.
Na, ist doch so ein guter Richtwert.
Oder spätestens, wenn es ein Zungenpiercing hat.
Ja, gut, du musst jeder selber wissen. Da gibt es bestimmt wieder viele Theorien drüber. Aber ich halte mich da einfach an Mutter Natur bei sowas. Aber gut, bei mir kam es ja leider nicht zum Tragen. Also das habe ich auch schon oft gelesen in Studien, dass die Leute, die halt nicht gestillt wurden, gerne auch gerne zum Übergewicht neigen und sowas alles. Das habe ich jetzt auch wieder gefunden.
Und? Naja, gut, also ich würde jetzt sagen, weiß ich nicht, ich bin ja genau das Gegenmodell. Bei mir war es auch so, meine Mutter, weil man sie, ja, sich auch manchmal was abguckt, war immer übergewichtig. Also ganz, ganz, ganz früher nicht. Ich wurde geboren, dann ging es so langsam los. Sie war der Typ auch, die, also wirklich, fand ich, ungesunde Sachen gegessen hat. So Wurstsuppe. Hat die gern gegessen. Oder so, weißt du, so Sachen, so Fleischkram. Und dann hat sie aber 3 Wochen lang Dr. Ritters Weizen-Diät oder so. Das waren so Teigfladen bei uns im Ofen.
Also Hauruck-Aktion, ne?
Ganz schlimm. Und das war einfach, weißt du, das ich empfand es so als gar keinen Bezug. Ja, die hatte gar keinen Bezug zum Essen irgendwie. Die hat irgendeinen Schrott gegessen und dann aber diese komische Diät, die mir auch schrottig irgendwie vorkam. Mhm. Und ich habe mich relativ früh, also meine Eltern, wenn du den Kühlschrank aufgemacht hast, hast du in eine Fleischtheke geguckt. Sogar die Milch, die Butter, alles hat nach Fleisch geschmeckt, ja, weißt du? Bäh, ganz widerlich war das. Und ich habe mit 16, ich habe eine Lehre als Dekorateurin bei Karstadt gemacht in Gießen und habe mal angefangen, mein Lehrgeld zu nehmen und habe mir Hefepaste gekauft und Vollkornbrot und hatte dann irgendwann bei uns im Speiseschrank so eine eigene Ecke. Und mit 17 habe ich ja dann auch aufgehört, Fleisch zu essen. Fiel mir auch relativ leicht, weil ich es eben, ich war auch sehr tierlieb. Ich wollte es einfach nicht, dass ein Tier meinetwegen jetzt da irgendwie, ne, sterben muss, damit ich irgendwie satt werde oder so. Und dann hatte ich natürlich so ein Parallelleben. Ich bin bei meinen Eltern ausgezogen, da war ich 19. Und bis dahin hatten wir dann irgendwie so ein... so eigene Bereiche.
Ja. Na gut, du wolltest dich von denen ja eh so ein bisschen separieren. Ne? Du fandst das ja sowieso einiges nicht ganz okay. Ne?
Ja, aber das jetzt mit der Ernährung ist halt der Punkt. Ne?
Ernährung ist natürlich schon der Punkt schlechthin. Ne? Weil man kann schon sagen, klar, wenn du mehr isst, als du verbrätst, dann setzt du halt an. Natürlich gibt es auch Gewichtszunahme, ist ja logisch durch Krankheiten. Natürlich kannst du, wenn du Schilddrüse oder Niere oder da gibt es einiges, ne? Aber das ist, sage ich mal, vielleicht einer von 100 Fällen. Meistens ist es eben halt die Essgewohnheiten oder Bewegungsmangel oder so. Braucht man sich da auch nicht irgendwie mit rausreden, dass man schwere Knochen hat oder so, ne? Ich war ja, das früher immer stimmt. Dieses, ja, ich habe schwere Knochen.
Ja. Also, was mir aufgefallen ist, halt bei meiner Mutter zum Beispiel, war es so, die war 33 geboren. Und das war so, dass die in dieser Zeit halt eben, es war die Zeit der Entbehrung, als sie klein war. Und deshalb glaube ich, es ist sehr viel. Wenn du immer zurückdrehst, nochmal, wie Byron Katie, nochmal fragst, kommst du immer bei der Angst an.
Ja,
das und sie hatte auch, Angst
zu verhungern, ne?
Ja, bei meinen Eltern im Keller war was los, ja. Die hatten
so Suppen
regaleweise diese Scheißsuppen und weißt du, Gurkengläser und so ein Zeug. Das war auch dann irgendwann alles schlecht. Ganz schlimm, ja.
Ja, aber das ist wirklich diese Angst, einfach wenn noch mal was ist, ne? Also die haben ja teilweise wirklich gehungert. Also mein Vater, der hat mir das natürlich auch früher erzählt, ne? Oder dass es dann nur so eine dünne Milchsuppe gab und sowas, ne? Ja, klar, das darf man alles nicht vergessen. Und da war natürlich die gute Butter auch, ne? Und Fett, ne? Und Fleisch und ne? Ja, klar. Das alles hat ja seinen Hintergrund.
Naja, es war auch so, meine Mutter kam mit ihrer Mutter, meiner Oma, nicht so gut klar. Und es war wohl so, dass meine Oma, die sehr dünn war, auch relativ sportlich, die ist auch schwimmen gegangen, mit der war ich ein paar Mal im Urlaub, als ich klein war. Da ging die auch immer noch in den Pool, da war die schon über 70, ne? Und hat sich jeden Morgen gebürstet, eine halbe Stunde mit so einer harten Bürste, ne? Von immer zum Herzen zu und sowas. Die Frauen waren halt sehr verschieden und die hat ihr wohl auch immer mal gesagt, so dass meine Mutter schon als Kind hörte, dass sie bloß nicht dick werden soll, weil das scheußlich ist. Ja. Und insofern könnte man so sagen, sie hat gegen ihre Mutter rebelliert und ich habe gegen meine Mutter rebelliert.
Ja, das stimmt. Ne? Also ich habe auch gedacht, dass also bei uns ist es schon so, dass Essen eine große Rolle spielt. Auch einfach, weil man gern zusammenkommt und gern spricht, auch also in der Ursprungsfamilie, aber auch, sag ich mal, Familie meines Vaters in Schweden, wurde halt auch immer toll gastlich aufgetischt, viel gegessen. Und da haben die auch schon so, also die mochten das gar nicht, wenn man irgendwie so dünn war, ne? Also die fanden das schon okay, aber wenn es dann halt zu viel wurde, fanden sie es auch nicht okay. Dann hieß es schon, oh, wer ist denn da dick oder sowas, ne? Also ich war tatsächlich nie irgendwie übergewichtig und ich habe erst angesetzt, kann man sagen, vielleicht so mit 33, ja, so ungefähr. Ja, würde ich fast sagen.
Aber ist da vielleicht auch in dieser Zeit dann in deinem Leben was passiert, dass du sozusagen Dinge festhalten wolltest?
Das ist ja so, wo du hinkommst, das Milieu bestimmt die Zelle. Ne? Das kann ich jetzt nicht alles komplett separieren. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das kommt, weil ich bin ja dann hier irgendwie eingezogen und dann hatte man diese Zweisamkeit. Man hat so, das ist ja auch dieses zum Beispiel gemütlich essen, weißt du, man ist so gemütlich und das kommt ja auf den Stellenwert drauf und du kannst ja auch einen Partner haben, der Sportfanatiker ist oder sowas und man macht dann irgendwie zusammen Sport, aber wenn beide gar keine Lust auf Sport haben, sondern eher beruflich sehr engagiert sind und sehr gerne essen, dann hat man da halt auch wieder gemeinsame Punkte, ne?
Aber ich finde, wenn ich jetzt mal so mal unabhängig, wie das jetzt bei dir angelegt ist, von zu Hause oder so, von der Art, wie du lebst, geht es sehr um das Erhalten. Es geht um das Erhalten der Mühle, um das Erhalten des Landes, der Dinge, die man sich aufgebaut hat. Das ist das Umfeld, in dem du dich bewegst. Es geht nicht um im leichten Gepäck reisen, weißt du, heute hier, morgen da und übermorgen wohne ich vielleicht in, keine Ahnung, Australien.
Ja, das stimmt. Also die Lebensumstände, das ist eine Sesshaftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Und festhalten auch. Ich wollte nur so sagen, also ich glaube, dass eben diese innere Haltung zu Dingen, ich habe ja immer mehr entschlackt. Also auch in meinem Leben.
Als ich allein gelebt habe, hatte ich auch wenig Möbel und bei jedem Umzug ging wieder was weg und so. Also das Leichte und der Koffer quasi an der Tür, dass man wieder weg konnte, das war mir auch immer sehr wichtig früher.
Ist es so? Und da bin ich jetzt schon wieder gelandet.
Ich bin jetzt schon wieder auf einem anderen Trip. Also jetzt lure ich schon nach Wohnwagen. Also es geht wieder los. Ne?
Ja.
Also bei diesem Thema habe ich jetzt auch gedacht, ach ja, guck mal, da musst du jetzt auch mal gucken. Du wolltest doch mal, also es ist nicht so, dass es mich jetzt permanent den ganzen Tag stört, überhaupt nicht. Ich finde auch, dadurch habe ich natürlich ein sehr schönes, faltenfreies Gesicht. Darf man ja auch nicht vergessen. Das hat ja auch Vorteile. Aber ja doch, so zwei, drei Sachen, wo ich so denke, ach, da bin ich unbeweglich geworden. Da muss ich mal ein bisschen, wenn ich jetzt Yoga weitermachen will, da muss ich ein bisschen runtergehen vom Gewicht, aber jetzt nicht super krass. Ne? Es gibt ja auch einfach eine gewisse Veranlagung, wo man schon sieht, okay, das wird vielleicht mal deine Schwachstelle werden, ne? Wenn du so weitermachst. So. Und ich werde keine Twiggy werden, damit bin ich fein, das ist okay. Ne? Aber ein bisschen runter, das auf jeden Fall. Ich liebe ja Kuchen und ich habe ja dieses Café. Das ist der Horror. Das ist der absolute Horror. Und nach 10 Jahren liebe ich immer noch diesen Kuchen. Wir haben die geilsten Torten, aber ja, ich bin nicht so ein Tortentyp. Aber ich liebe Kuchen. Also so ein Obstkuchen, so ganz schlicht. Ich hasse Schokoladensachen, aber so Obstkuchen kann man mich immer mitkriegen.
Ja, kann ich
das
verstehen.
Das ist ganz gemein. Und ich habe auch immer gut gefüllte Getränkekühlschränke mit allem. Ich habe einen Laden mit Essen, ich habe einen Laden, ich kann abends sagen, wer geht für mich rüber und holt Flips oder so. Na, oder ich hole mir jetzt noch Flips, will jemand noch was? Also
also, du könntest aber auch sagen, ich hole mir mal schnell eine Sellerie.
Ja, eine Selleriestange, wir haben gar kein Obst, wir haben kein Gemüse mehr. Die Frische wurde abgeschafft.
Ah ja, okay.
Nee, also bei mir ist das schon seit frühester Kindheit, da kann ich jetzt hier leider auch nicht die Schuld auf mein Umfeld abwälzen. Bei mir war immer schon der Grundgedanke, seit ich klein bin, das wird nicht reichen, weißt du, mit dem Essen. Also ich bin schon als Kind rumgegangen und habe geschaut, ist da auch genug da? Ne?
Ich bin auch weltbekannt dafür, dass ich, wenn ich koche für Leute, dass ich wirklich... Mindestens die Hälfte bleibt übrig, weil ich immer zu viel.
Ja,
das ist auch Teil meines Lebens.
Das wäre mein Horror. Ich kenne ja viele Leute, die machen zu wenig. Bei denen spielt Essen nicht so eine Rolle.
Nee.
Und die haben das dann da irgendwie 7 Datteln für 4 Leute, wo ich so denke, seid ihr nicht ganz dicht? Ihr habt doch eingeladen. Also tafelt gefälligst auf hier. Nicht nur eure drei Stücken Käsekuchen oder so.
Ich finde das auch gar nicht schlimm. Du kannst ja zwei, drei Tage noch was davon essen, weißt du? Also ich habe immer zu viel.
Das
immer
ist
zu
für
viel,
mich das Letzte, wenn ich irgendwo hinkomme und da gibt es nichts zu essen. Ne? Ja. Also wenn es heißt, es ist ohne Essen, ist das völlig okay. Aber wenn man denkt, es gibt was zu essen und es gibt zu wenig, oh, das ist für mich wirklich da, weiß ich nicht, also schlechtes Gespräch nehme ich in Kauf, aber ein kleines Buffet,
Also ich war ja nie ein Partyesser, weil bei Partys, wenn ich sie interessant finde, war ich immer zu aufgeregt.
Ja, das ist bei mir auch so. Aber
ich kann doch da nicht stehen, mich mit so einem Typen unterhalten, den ich toll finde, und dabei Nudelsalat löffeln. Das geht wirklich nicht.
Das konnte ich auch nie, aber mittlerweile bin ich nicht mehr aufgeregt, wenn ich zu irgendwelchen Freunden gehe. Da weiß ich auch, was mich erwartet.
Ja, das stimmt.
Nee,
schon.
Nee, also
ja,
sollte da irgendjemand sein, der mein Herz zum Beben bringt, was nicht der Fall ist, dann könnte ich sofort nichts mehr essen.
Nee. Na? Also passt doch nicht zusammen. Nee. Partys, Arschgewackel, Saufen und gute Musik und ne, irgendwie vielleicht ein paar Chips mal nebenbei, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber was die Leute, die immer so bei so Partys erstmal eine Stunde, zwei Stunden irgendwie mit einem Teller in der Hand da standen, also habe ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, aber weißt du, ich bin das Thema mal angegangen und habe mal eine Familienaufstellung gemacht mit dem Thema Hunger.
Mhm.
Und da kam halt raus, dass mein Uropa halt im Krieg so total gehungert hat. Und dass sich dieses Thema so mütterlicherseits mit reingeschleppt hat, sozusagen. Finde ich ganz interessant. Hat mich jetzt aber auch nicht wirklich weitergebracht. Also danach habe ich jetzt auch nicht irgendwie meine Gewohnheiten umgestellt. Das ist nicht alles nicht so einfach.
Also ich glaube, viele Leute haben früher gehungert.
Ja.
Auch vor dem Krieg.
Ja.
Vom zweiten, zwischen den Kriegen, da waren teilweise die Leute sehr arm. Okay, nochmal, um jetzt auf die Mutter nochmal zu kommen. Ich habe dann mal geguckt heute im Netz so und fand es ganz interessant. Ist nichts richtig Neues, aber ich habe das einfach nochmal nachgeprüft und nachgelesen. Dieser Aspekt dominante Mutter, bestimmende Mutter, die also krasse Wünsche und Forderungen an die Tochter hat. Und wenn das der Fall ist, dann, ich habe jetzt auch mal in Bezug auf Magersucht noch mal geguckt oder Bulimie, dann ist es so, dass es wohl, ich habe mich gefragt, warum war ich nicht magersüchtig, weil ich hatte eine super dominante, bestimmende Mutter, mehr geht in meinem Kosmos gar nicht jetzt so, ja. Und ich war nicht richtig betroffen, ich habe zwar wenig gegessen, ich war auch eine ganze Zeit in meinem Leben wirklich deutlich zu dünn als Kind. Ich hatte nicht den Wunsch, etwas aufzunehmen. Und irgendwo hat das schon was damit zu tun, wie wohl du dich mit deiner Mutter fühlst, weil sie ist sozusagen ja die Quelle des Lebens.
Die Mutter steht für Nahrung.
Genau. Und insofern habe ich mich verweigert, aber ich war nie wirklich gefährdet, magersüchtig zu sein. Das war bei mir anders angelegt. Ich habe einfach dann irgendwann selber ausgesucht, was ich esse und so weiter. Habe auch immer gerne gegessen, aber eben nicht so viel. Und ich habe nur gegessen, wenn ich Hunger hatte, muss ich sagen. Aus Langeweile habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen.
Oh doch, das kann ich gut. Wenn ich mich zu Tode langweile, kann ich gut essen.
Nee,
und ich kann auch gut essen, wenn ich ein Buch lese. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich so einen kulinarischen Dupin lese, wo es ja viel auch ums Essen geht, da muss ich immer auch was zu essen haben, wenn ich das Buch lese. Aber wenn ich jetzt ganz viel erlebe und randvoll bin mit Eindrücken, dann kann ich gar nichts essen. Dann wird's
ja, richtig,
übel.
Genau. Ich habe immer gerne aus Langeweile, also spätabends, jetzt nicht morgens, habe ich gern Wein getrunken.
Ja.
Das muss ich sagen, das ist für mich das. Wenn ich so dachte, ach, jetzt musst du irgendwie noch zwei Stunden weitermachen und es ist so langweilig und hast gar keine Lust mehr, bist ein bisschen müde, ne? Dann habe ich auch nicht jetzt so im Spaßfaktor-Bereich und ich sitze irgendwo in der Kneipe mit Freunden, sondern habe ich auch alleine. Ich spreche bewusst in der Vergangenheitsform, weil ich bereits seit 10 Tagen keinen Alkohol mehr trinke. Gell? Und davor halt auch immer wieder. Also muss ich sagen, zieht sich jetzt schon die ganze Zeit. Dann habe ich mal so einen kleinen Aussetzer und trinke irgendwas mit Leuten oder so. Ne? Als wir hier Fußball geguckt haben, EM. Also die Damen, dieses Endspiel, WM. WM, DR, EM, help me, EM, egal. Auf jeden Fall, da habe ich, ich glaube, das letzte Mal Alkohol hier getrunken.
Aber du bist ja auch nicht vor, also du hast ja jetzt keine Bulimie und du warst ja auch kein Vorzeigekind oder ein angepasstes Kind und so.
Genau.
Wie das genau immer gesagt wird bei Bulimiekranken, dass die sich so mit der Mutter so stark verbinden und die Mutter dominant ist und die Kinder empfinden das nicht unbedingt erstmal als schlecht, sondern sie kennen es nicht anders. Und dann wollen sie in die Autonomie. Und das ist ja dann das Ding, dass sie nichts bestimmen können, weil die Mutter so denen alles abnimmt oder. Und dann ist eben das Problem, was kann ich denn tun? Weißt du, es ist ja beim kleinen Kind auch nicht viel anders. Wenn das kleine Kind merkt, ich darf nichts bestimmen und die Mutter will hier die lässt mich nie einmal gewinnen oder die lässt mich nie einmal entwischen oder dann hört das Kind auf zu scheißen, weil es die einzige Möglichkeit ist, irgendwas zurückzuhalten, wo es eben autonom ist.
Die Macht über den eigenen Körper quasi genau. Zu suchen. Ja, also man sagt normalerweise, also ich bin da jetzt keine wirklich ausgewiesene Expertin, die magersüchtigen Frauen sind eher diejenigen, die das genießen, dass sie die Macht haben und auch nicht so werden wie die Mutter. Auch genau, interessant. Auch, ne? Auch. Wenn du dich als Frau, Mädchen entwickelst, in der Pubertät zum Beispiel, du hast deine Periode, ne? Du setzt irgendwie so an und wirst ja selber dann mütterlicher in deiner Figur und in deinem ganzen, in deiner Entwicklung. Die Entscheidung dagegen ist zum Beispiel einer der Gründe, warum sozusagen alles aufgehalten werden soll.
Ja. Die Periode hört dann auf, ne? Wo nichts reinkommt, geht nichts raus. Und ja, das ist ja der Benefit, ne? Diese Kontrollsucht selbst über den eigenen Körper, dieses Messen, Wiegen. Und das ist ja auch das Schwierige, wenn die dann, es sind deutlich mehr Mädchen, muss man auch dazu sagen, als Jungen.
Ja.
Wenn ein Therapeut dann noch ins Spiel kommt und der freut sich quasi noch über den Erfolg, wenn du dann da irgendwie zugenommen hast, das empfinden die als Schmach, dass dann noch wieder jemand ist, der damit verbündet ist mit den Eltern und dann kann das eine positive Bemerkung sozusagen, kann schon dazu führen, dass sie sagen, oh Gott, der muss ich jetzt aber wieder abnehmen, ne? Weil das ist ja schon wieder jemand, der sich in mein Leben einmischt.
Ich bin ein bisschen über die Zahlen, weil du das jetzt ansprichst. Im Netz gibt es ja eine Zahl, 1000 von 1000 Mädchen leiden 28 an dieser krassen Essstörung, zu viel essen, so in sich reinschaufeln, 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Und bei den Männern wären es 10, die zu viel essen, 6 Bulimie von 1000 und 2 an Magersucht. Bei den Männern kann ich mir das vorstellen, weil es wirklich so vereinzelt hört man das nur mal. Aber bei den Frauen hätte ich wirklich gedacht, dass es deutlich mehr sind.
Ja.
Die also nicht unbedingt jetzt so stark erkranken, dass sie ernsthaft, dass ihr Leben bedroht ist, aber die eine Zeit lang in ihrem Leben solche Anzeichen haben. Mit Verlaub, ich finde, es gibt auch ein paar Prominente, wo ich immer denke, die Kamera sagt man ja, mogelt nochmal 5 Kilo drauf. Ja. Und wenn du Kathi Hummels dir anguckst, sorry, aber die ist definitiv zu dünn, das sieht ja jeder.
Mhm. Oder und auch manche, damals mit der Victoria, mit der Königstochter.
Das, die ist ja, die hat da bei ihr ist ja auch benannt.
Ja.
Aber ich meine jetzt die Frauen, bei denen es nicht benannt ist, weißt du? Wo du dir anguckst, die eine von Exklusiv, also diese Bella Lesnick, die ist so dünn. Du guckst dir diese Arme und Beine an und das Fatale ist halt auch, oder bei Germany's Next Topmodel, jetzt lassen sie das, aber vor ein paar Staffeln, 3, 4 Staffeln, waren die zum Teil so dünn, die, wenn die dann falsche Brüste haben. Oder bei Amy Winehouse war das auch am Ende so. Die war auch viel zu dünn. Wenn die falsche Brüste haben und die Haare sind gemacht, richtig, dann wirken die durch die Haare und die Brüste, weil das sind solche Elemente, wo man so drauf guckt, dass gesund wirkt. Sie können ein Kind kriegen, weißt du so. Das kaschiert das alles. Ja? Nehmen wir mal an, du hast eine Perücke, weil die Haare natürlich auch, wenn du zu wenig Nährstoffe hast, leiden die Haare ja auch.
Klar.
Ja, genau. Und wenn du da irgendwie kaschierst, siehst du auf einmal nur ein bisschen dünner aus und hast halt fette Brüste, ne, große, dicke Haare. Und man denkt, okay.
Vitalzeichen.
Ja, eigentlich Vitalzeichen, genau.
Mhm.
Und deshalb ist das nicht mehr so, es wird verfälscht, der Eindruck.
Ja, ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin, die hatte ziemlich krass abgenommen, also ich glaube 20 Kilo oder so. Und die hat halt gar nichts mehr gegessen und extrem Sport auf einmal gemacht und hat dann vielleicht mal einmal einen Hering gegessen oder keine Ahnung oder gar nichts oder so. Und ja, die kriegte dann auch massiven Haarausfall, ne? Und hat dann da irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel genommen.
Ja,
Ja, klar.
also die Sache ist halt psychisch, dass du auch nicht einfach sagen kannst, ach, guck doch mal, dir geht's nicht gut, iss doch mal ein bisschen
Nee,
mehr,
das ist Quatsch.
ne, weil es eben um die Macht geht, es zu unterlassen. Und Ekel spielt auch noch eine Rolle.
Ja, nichts reinlassen.
Genau, und dann ist natürlich auch noch die Kombination, manchmal gibt es sexuellen Missbrauch, dass eben auch dieses, dein Körper, du kannst die Grenze selber nicht ziehen und du willst sie ziehen. Du hast die Erfahrung gemacht, dass du dich nicht abgrenzen kannst. Ganz üble Dinge passieren dir und da willst du sozusagen die Schotten dicht machen, sozusagen, ja.
Ja.
Und alles, was mit Aufnahme zu tun hat, ist mit Ekel besetzt.
Ja, ich kenne es auch aus dem Familienkreis von einem jungen Erwachsenen, der, wenn er Probleme hat, kann der auch zum Beispiel gar nichts essen. Ne? Also dann kann der gar nichts essen und dann kann er Tage später wieder ordentlich reinhauen. Ist auch ein Strich in der Landschaft nicht, aber schon sehr schlank. Aber der kann es nicht ertragen. Wenn irgendwas ist und er muss es in seinem Kopf verdauen, dann kann er nichts zu sich nehmen, weil das wird ihn belasten. Also so, das ist echt bei jedem Menschen auch anders, ne? Also wenn einer sagt, mich beruhigt Essen oder ja, für jeden hat ja das Essen irgendwie auch ein bisschen anderen Stellenwert, ne? Also Langeweile finde ich ist von der Pandemie her, haben viele Ärzte gesagt, sind viel mehr Leute natürlich übergewichtig. Viele sind ja Extremsportler geworden in der Pandemie. Marathonläufer waren viel draußen, haben sich irgendwelche Sportgeräte bestellt. Aber einige haben auch das Essen für sich entdeckt, ne? Das Kochen, das Essen, das Backen. Und ja, und es ist ja auch früher, weißt du, da hattest du in der Schule, hattest du auch Basketballkorb oder was weiß ich. Und vieles wird ja auch verboten neuerdings. Weißt du, dass man sagt, nee, das ist zu gefährlich oder nee, das lassen wir schon gleich. Oder manche Kinder können ja noch nicht mal mehr eine Rolle oder irgendwie rückwärts gehen oder sowas. Ne? Also, was,
Rückwärts
ja, na
gehen.
ja, ne? Also, ist so, ne? Also manche können nicht rückwärts laufen einfach.
Ja, also es geht jetzt ja aber auch darum, was man so aufnimmt. Ne? Mit dem Abnehmen, das ist ja wieder das andere. Aber Essen tatsächlich, wie du schon sagtest, ist ja sehr komplex, was das für eine Rolle spielt. Ich glaube tatsächlich, unabhängig jetzt von der ganzen Psychologie, wenn du gewöhnt bist zu Hause, dass es komisches Essen gibt, dann isst du das auch später. Also außer du bist auch wieder wie ich damals, ich habe ja alles, vieles, was meine Eltern gemacht haben, nicht gut gefunden und habe dann für mich selber sozusagen mich ganz anders entwickelt. Also ne, ich habe wirklich immer schon, ich stehe wirklich im Supermarkt und lese, was in dem Kartoffelpüree drin ist. Es gibt ja Leute, die kaufen gar kein
Nee,
Kartoffelpüree.
das mache ich auch nicht. Das mache ich
Ich weiß,
selber.
ja, aber es
Aber
war
mit
manchmal in meinem
ordentlich
Leben so,
Butter.
ich kaufe immer Bruno-Dings da, Öko. Und dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Das dauert dann 2 Minütchen. Da muss ich nicht Kartoffeln schälen, kochen, stampfen. Aber das ist jetzt einfach nur mal als Beispiel. Ich versuche wirklich zu gucken, was ist in den Sachen drin, die ich kaufe. Und ich kaufe an sich auch wenig, ja, ich kaufe viel frische Sachen. Ich habe aber eben auch das Problem, im Moment zum Beispiel habe ich wenig Zeit zum Kochen. Und ich muss dann auch gucken, dass ich mir irgendwas zu essen besorge und will da natürlich aber keinen Dreckskram, ne?
Nein, nein, nein. Also ich koche ja jeden Tag natürlich für uns vier hier. Und bei uns gibt es immer frisch. Also so Dosen oder so gibt es nicht. Finde ich eklig, kenne ich auch nicht von meinen Eltern. Also ich koche jeden Tag koche ich wirklich. Und bei mir ist das Problem, sage ich mal so, ich benutze viel Salz und ich benutze viel Fett. Also ich bin, ich.
Same bei mir.
Ja,
Ja.
Und aber bei mir ist halt auch noch, wie viel ich esse. Ne? Also es schmeckt natürlich immer sehr gut. Und ich könnte jetzt mal langsam anfangen, dass ich so kleine Tellerchen hinstelle nur noch. Ne? Weil kleine Teller sehen ja gefüllt anders aus als große Teller.
Ne? Ah, ja, ja. Ja, da gibt es ja so Psychotricks. Ja, ja.
Ja. Ja.
Also ich mag das auch gern, wenn es fertig ist. Ich mache immer ich hau überall noch Sahne rein, so. Wenn ich Pilze koche, weißt du, in den Sud kommt Sahne und sowas. Aber Ilka, guck mal, du, wie lange kochst du? Also wenn mit Einkaufen, du hast ja Sachen dann da, aber wenn du jetzt einkaufen gehen würdest und kochen würdest,
ja.
Wie lange kann man, mit allem? Und
ja, so. Bei mir ist es ja so, dass mich dieses Kochen ja sehr erdet. Ne?
Ja, ja.
Also für mich ist das sehr, sehr wichtig, für mich persönlich, weil für mich ist es ein Ritual zu kochen und das ist wie für andere Meditation machen. Und ich hasse das auch, wenn jemand in der Küche ist und mir helfen will, kann die Teller vielleicht aufdecken und so, aber das ist schon zum Schluss, weil ich muss für mich sein und dann höre ich irgendwie Musik oder ich höre einen Podcast oder sowas und dann koche ich und da habe ich riesen Spaß dran. Ich muss das in der Hand haben, ich muss das anschauen, ich bin wie eine Hexe. Ich mache das Essen für uns und zwar jeden Tag ein anderes, weil ich auch gucke, was brauche ich, was brauchen die anderen. Und es gibt immer Gemüse, natürlich bei uns gibt es auch Fleisch, wir sind keine Vegetarier, gibt auch Fisch, aber es gibt zum Beispiel jeden Tag einen Salat, es gibt immer einen Salat mit Körnern und sowas alles.
Ja, super, ja? Du kochst auch gut.
Ich koche, ja, du siehst ja immer die Bilder.
Ja, ja.
Ich koche einfach wahnsinnig gern. Ne? Ja. Und die kommen und bei da mir halt ist rein es jetzt und freuen so sich wie verrückt, was es wieder Tolles gibt.
Ich bin alleine,
ja,
tagsüber hier so. Ne? Ich treffe abends manchmal Leute, aber ich bin hier tagsüber. Ich sitze hier online, gebe Unterricht und habe original 15 Minuten
Hätte ich
Zeit.
Keine Lust zu kochen allein.
Ja, ich kann überhaupt nicht. Ilka, ich schaffe das gar nicht. Nee, Selbst wenn ich die Gorillas bestelle.
Und da bin ich, habe ich mir immer, also habe ich gar nicht gekocht. Da bin ich dann essen gegangen.
Ich würde das Wasser aufsetzen und in dem Moment, wo das Wasser blubbert, ist bei mir schon der nächste Schüler am Start. Ja. Also ja, das ist so der Punkt.
Das ist eine ganz
andere
Lebenssituation einfach auch. Ne?
Das, und da muss man aufpassen, weil man eben hier in der Großstadt, ich wohne in Prenzlauer Berg, das muss ich einfach...
Du hast ja die tollsten Restaurants auch.
Du hast hier wirklich es leicht, leckere Sachen. Du kriegst es alles direkt ins Haus, du kannst es bestellen.
Ja.
Und du hast überall Asiaten, du hast Mitosha ist hier bei mir um die Ecke, das ist tibetische Küche, da hole ich mir oft was, ja. Es ist also ist ein super Pizzaladen, da gibt es so Kartoffelpizzen, weißt du? Es ist auch nicht so.
Ja, das dieses, ist bei weißt dir ist ja so ein Urban Life. Also, wir bestellen jeden Sonntag Essen, ne? Weil, wenn ich bis spät nachmittags arbeite, dann koche ich sonntags nicht, da wird dann was bestellt. Aber als vierköpfige Familie kannst du ja nicht jeden Tag essen gehen, ne?
Ach, überhaupt nicht. Also hier, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt tierisch viel Geld kostet. Wenn ich für mich allein einkaufen würde und kochen würde, wäre es ungefähr dasselbe. Wir haben lange das nicht mehr gemacht, Ilka, dass wir so für andere Leute doch extrem langweilig uns gegenseitig von unserem Leben erzählen. Ohne theoretischen Hintergrund.
Ich werde jetzt hier nicht mit Diäten anfangen und ich werde auch keine Ernährungs... Richtung verteufeln. Also meine beste Freundin Tanja, die ist ja Veganerin und die ist da völlig von überzeugt und fährt da für sich gut mit. Ne? Und wenn wir zusammen sind, würde mir das auch überhaupt nichts ausmachen, wenn ich jetzt mit ihr in Urlaub fahre und wir würden kochen und wir würden nur vegan essen. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ne? Das kommt auch bei mir immer darauf an, mit welcher Hut ich unterwegs bin sozusagen. Und hier ist es einfach erdiger zu Hause. Und das, was wir sagen und jemand hört es, der kann ja für sich überlegen, wie es ist bei ihm.
Ja, ich wollte nur so sagen, wir haben halt heute, das war gar nicht jetzt kritisch oder so gemeint, das fällt mir einfach nur auf.
Nein,
wir
das haben Wort immer langweilig viel. Das böse Wort, langweilig.
Ja, manchmal sage ich das so. Du sagst ja auch ekelhaft, du meinst es
widerlich,
so
sage ich
widerlich,
gerne.
Widerlich, sagst
widerlich.
Du und ich meinte jetzt auch vielleicht langweilig so
ich
ein
wollte
bisschen.
Dich noch mal was fragen.
In Kursiv.
Ich will noch mal hier eine Fett-Terminologie.
Du hast auch vorhin gesagt...
Eine Ess-Terminologie, kannst du mir
Du hast auch vorhin ein falsches Wort benutzt. Du hast prätzt gesagt... in einem falschen Zusammenhang, also so ein Kochwort. Da habe ich noch kurz überlegt, welches denn das Richtige ist. Jetzt leider fällt mir die Formulierung nicht mehr ein.
Ja, das
alles
darfst
ganz
du nicht
lustig.
anbringen. Du darfst mir keinen Fehler vorhalten, wenn du mir nicht das Korrektiv
Es war da kein kannst. Fehler, es war ein kleiner Versprecher von
so,
mir.
So, und ich will dich jetzt trotzdem fragen, was ist denn okay. Binge-Eating?
Das ist, wenn man zu viel isst. Ach wenn so. Man so schaufelt, in sich reinschaufelt.
Ah,
ich habe
okay.
den Begriff extra vermieden, weil ich dachte, der ist vielleicht zu kompliziert. Das heißt Binge-Eating-Störung, ja. Wenn die Leute halt so anfallmäßig essen.
Ach, anfallmäßig, ah ja.
Ja.
Mhm. Ja.
Und bei was ich gerne noch zur Bulimie sagen wollte, da ist es ja ebenfalls so. Und es gibt dann eben auch diesen Zwang, das wieder loszuwerden, wo sozusagen das Rein und Raus kontrolliert werden kann. Mhm. Ich breche nicht von mir selber, sondern ich leite das ein. Ne, das ist ja auch etwas, also ich kann quasi kontrollieren, was reingeht und was rausgeht. Die Leute fühlen sich auf jeden Fall noch schlechter als jetzt die, nee, kann man auch nicht so sagen. Es geht auf jeden Fall nochmal in eine andere Richtung, weil die ganze Magensäure ja immer wieder hochsteigt und es wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Magersucht kann auch sehr, es ist auch sehr gefährlich, weil die Frauen, die dann irgendwann nicht behandelt werden, wirklich auch sterben können.
Ja,
ne? Das darf man nicht vergessen.
An Unterernährung ja auch. Naja, und du hast ja natürlich auch, wenn du es wirklich auskotzt, hast ja wirklich auch das Problem, dass die Säure auch deine Zähne angreift und alles. Ne?
Ja, das noch dazu,
das
ja.
Das kommt ja auch
richtig.
Noch dazu.
Und natürlich auch die ganzen Mineralien, alles geht ja mit Flöten.
Genau.
Und auch die psychische Komponente ist schrecklich, weil du weißt, du kannst es ja irgendwann nicht mehr bei dir behalten. Es ist ja so, dass sich der Körper daran gewöhnt, die Sachen dann wieder loszuwerden und stellt sich drauf ein. Genauso, wenn du dir einen Wecker stellst, jede Nacht um 4, einen Monat lang, dann ist es schwer, die abzugewöhnen, dann um 4 auch von selber aufzuwachen. Ne?
Du hattest das hier von der Kelly Osbourne noch im Skript. Das wusste ich gar nicht. Das fand ich ganz gruselig. Ich lese das mal einmal kurz vor, das ist nur so ein kleiner Absatz.
Ja.
Kelly Osbourne, die Ehefrau von Ozzy Osbourne, steht öffentlich dazu, dass sie immer noch an Bulimie leidet. Immer noch, die muss ja mittlerweile, wie alt ist die denn? Die ist ja...
Über 60?
Ist es die Ehefrau? Ich dachte immer, die ist Sharon, die Ehefrau. Naja, in einem Interview...
Oh, du, pass auf.
Die Kelly
da muss
ist
ich
die
jetzt,
Tochter,
ja,
ne?
stopp, mein Fehler. Das war die Frau. Und ich habe den falschen Namen hingeschrieben.
Also, du meinst die Mutter, ne?
Ich meine die Mutter
ja.
Und ich hab den falschen Namen hingeschrieben, hier in unser Skript.
Die Ehefrau, also von Ozzy Osbourne, steht öffentlich dazu, dass sie immer noch an Bulimie leidet. In einem Interview mit der Daily Mail erzählte sie, ich habe immer noch Bulimie. Ozzy weiß es und die Kinder. Mein Gott, wie könnten sie es auch nicht? Es ist der häufigste Grund für unsere Streitereien. Wir sitzen abends am Esstisch, ich verschwinde und sie sagen, oh, jetzt geht das schon wieder los. Sie hassen es. Wie scheiße ist das?
Ja. Also man muss sagen, eine Essstörung kann auch in höherem, also oder im hohen Alter noch auftreten. Meistens in der Pubertät, Kindheit oder Pubertät. Aber es heißt wirklich, jederzeit kann das auch passieren.
Mann, also da bin ich richtig, also da war ich richtig überrascht. In dem Alter noch.
Ich finde überhaupt, wenn man sich die Leute mal anguckt, Jane Fonda, die unter Essstörungen litt, die gesagt hat, die schlimmste Zeit meines Lebens war zwischen 15 und 50.
Oh.
Da habe ich so gedacht, okay,
ja, na gut,
aber wenigstens ging's ihr ja, und sie ist ja auch schon relativ alt, also sie hat nach hinten raus dann noch mal ein paar, jede Menge gute Jahre und immer noch, ne, lebt ja noch und ist immer noch sehr sportlich. Also, wenn man so guckt, Victoria von Schweden, Alanis Morissette,
ja.
Er hat erzählt, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens sich selbst entfremdet gefühlt hat. Und es gab das Buch Eat to Life. Ich habe dir dann auch gleich mal den Link geschickt von Joel Foreman.
Ja, habe schon reingeguckt kurz, also in das, was man so sieht.
Sympathisch.
Kann.
Also ja. Es ist jetzt, ich brauche jetzt nicht unbedingt hinten auch noch Rezepte. Ich denke, das Buch ist auch schon ein paar Jährchen alt, vielleicht 10 oder 15 oder so. Aber ich
da ist
ich
alles
kann mir
drin, da wird alles abgehandelt. Ob Cholesterin, Fleisch, ja, nein, wie, wo, was, welches Gemüse, da scheint alles drin zu sein.
Finde ich, Elton John erzählt, Er hat immer Fressattacken. Der hat 3 Speck-Sandwiches. Ich kann nicht mehr ganz gut. Ich kann mir Elton John mit so einem Speck-Sandwich in der Hand unglaublich gut vorstellen, oder?
Ja.
Und einem Kübel Glacé.
Was ist das?
Also Eis. Oder? Eis.
Ja.
Um sich dann anschließend zu übergeben. Apropos, nur mal so by the way, Nutella.
Ja. Ja.
Nutella wurde Jahr für Jahr für Jahr. Ich hatte nämlich schon mal überlegt, ob ich über so die Stiftung Warentest oder sowas mal einen Artikel schreibe, weil die machen ja viel. Man denkt, die arbeiten ohne Kohle, aber in Wirklichkeit kriegen die ja Kohle dafür.
Ja.
Ne? Die kriegen ja für jedes Ding, wenn Aldi damit wirbt, kriegen die für jeden kleinen Aufsteller, kriegen die Kohle. Mhm. Und wenn Nutella im Fernsehen wirbt, dann kriegen die richtig Fettkohle.
Mhm.
Das heißt also, alle 2 Jahre sagen die sich, jetzt müssen wir mal wieder Nutella testen, Ferrero, ja.
Mhm.
Oh, es ist immer noch braun.
Ist
und
doch kaum noch Zucker drin, sind doch nur noch Nüsse.
Es sind viele Nüsse, also es ist auf jeden Fall sieht es hübsch aus, das Glas, auch wenn es auf dem Tisch steht.
Und das Palmöl,
sie wieder sehr
darfst
gut.
Ja auch nicht vergessen, das böse Palmöl.
So, jetzt also macht Stiftung Warentest seit Jahren, ich würde fast sagen Jahrzehnten, Nutella sehr gut. Und jetzt kommt Ökotest um die Ecke, ein bisschen verspätet, Nutella gibt es ja auch schon länger, und ihnen fällt auf, Nutella ist gar nicht so super. Sie haben auch Milka und so, aber wie kann das denn wahr sein, unter welchem Aspekt guckt denn Stiftung Warentest und sagt, es ist sehr gut, während Ökotest, und es geht hier ja nicht nur darum, dass man sagt, Fairtrade, wo kommen die Nüsse her, weißt du, sondern es hat ja auch was damit zu tun, was macht das, ist das eine gute Schoko, ist ein guter Schokoaufstrich oder nicht?
Ja, weiß ich, was da jetzt für Kriterien sind, Fettgehalt, Zuckergehalt, Nussgehalt, Schokoladengehalt.
Ja, und das sagt irgendwie Stiftung Warentest, Daumen hoch, alles bestens, alles da.
Geschmack hervorragend. Ja gut, ich meine... Wer jetzt Nutella, also Nutri-Score A gibt, da stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Das kann ja nicht sein.
Übrigens, ja, das war jetzt... man,
übrigens bei diesem Ganzen, was auch so zu Übergewicht führt, also genetische Veranlagung, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Man sagt ja auch immer, wenn du wissen willst, wie deine Frau später aussieht, guck dir ihre Mutter an. Ne?
Das ist so lustig, bei Doug und Carrie, King of Queens, gibt es da eine Folge.
Ja.
Ja.
Ja, ich muss sagen, manchmal stimmt es, manchmal nicht. Ne?
Nee, in meinem Fall ist es...
Wenn man jetzt überhaupt nicht so sein will, dann wird das nicht stimmen. Ne?
Also aber meine Mutter sieht, die hatte immer kurze graue Haare,
ja.
Sah ein bisschen aus dann irgendwann wie ein bisschen korpulenter kleiner Mann.
Also, dass sie das nicht mehr hört.
Die war sehr hübsch früher, ganz früher, ja, wirklich. Sehr attraktiv und auch sehr sportlich. Die hat so Radfahren gemacht, mit so, wo sie so richtige Pyramiden gebaut haben, weißt du? Mit den Rädern.
Ja.
In so Vorführungen hat die gemacht.
Ja, so eine Formation.
Richtig, genau. Mhm. Und sie war mal Stenno-Meisterin von Hessen.
Donnerwetter.
Ich sag dir das. Also ich komme aus einer sehr erfolgreichen Familie. Mein Vater war 4000 Meter Läufer, sehr lange.
Was kann ich denn jetzt hier mit meiner Familie im Blumentopf machen? Meine Familie ist sehr kreativ, unglaublich kreativ. Also jede Frau hätte aus einer Strumpfhose irgendwas machen können. Also die Seite meiner Mutter ist wahnsinnig kreativ. Und die Seite meines Vaters ist irreherzlich. Und deshalb ist es eine gute Kombi, finde ich.
Nichts gegen deine Familie. Ich wollte jetzt auch nicht dich übertrumpfen oder so.
Aber ich
kann mir auch sehr gut vorstellen, wie sie so eine Strumpfhose an die Decke hängen, mit Honig einpinseln und dann bleiben die Fliegen hängen. Ihr habt da bestimmt einiges geleistet. Ja, das
ja,
glaube ich auf jeden Fall.
Das ist so Alltagskunst, ne?
Ja.
Nee, ich möchte auch irgendwas Tolles haben, aber mir fällt jetzt gar nichts ein.
Ach, du hast doch auch dich...
Ja, gut. Ich bin der Held in der Familie, das, ne?
Nee, entschuldige, aber hessische Stenno-Meisterin, da kommt man nicht ran, Ilka. Da kannst du graben, wo du willst. Deine Familie ist trotzdem toll.
Ich habe schon einen Schweißfilm auf der Stirn, weil mir nichts einfällt.
Ich musste bei Taylor Swift auch lachen, nicht? Also ich habe das gefettet, weil hier steht, ich sehe schwanger aus. Das ist natürlich auch noch ein Ding, dass Frauen, wenn sie zunehmen, und das ist natürlich der Druck, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du dann permanent angequatscht wirst, ob du schwanger bist.
Ja.
Was für eine Hölle.
Ja, ich habe das ja auch auf dem Klassentreffen gehabt. Das erste Klassentreffen, da war ich hochschwanger. Ne? Da konnte keiner was sagen. Und beim zweiten Klassentreffen, da hieß es dann, bist du wieder schwanger? Ich sage, nein, ich bin sehr zu dick, gewöhnt euch endlich dran.
Ja, das ist natürlich richtig beschissen.
Weil wenn die dich natürlich kennen, wie du irgendwie mit 16 warst und hattest da irgendwie, ne, ja, das ist natürlich ein bisschen anders dann, ne?
Ja,
aber die wollen
ja,
sich
ja
da, glaube ich, auch nicht dran gewöhnen, an den Anblick. Die wollen mich so zurück wie früher.
Da muss man so aufpassen. Ja. Du darfst auch nicht zu einer Frau, die schwanger, also die du schwanger erlebt hast, ja, und was, weiß nicht ganz genau, wann die Geburt und ist und sagst dann, wann schon, ist es, ne, denn soweit und sie hat das Kind schon.
Das
so Sachen,
ich,
das ist.
Das mache ich ganz oft. Das mache ich ganz oft, wenn irgendwann so jemand sagt, na, du hast aber ein bisschen zugenommen. Naja, so, ich habe ja auch ein Baby bekommen. Ja.
Jetzt immer noch.
Ja. Und, ach, wusste ich nicht, wie alt ist sie denn? 13.
Kannst du auch, wie lange willst du das noch machen?
Oh, immer weiter. Immer weiter. Irgendwann sage ich 27.
Weiter. Ja, ja.
Ach, das, da muss man drüber stehen.
Ja, also.
Als Lübecker Marzipanschweinchen.
Bei Janet Jackson habe ich gefettet, sie wollte Leere füllen. Also das Essen, dass sie das beruhigt hat. Mhm. Und wenn sie sich deprimiert fühlte, da hat sie gegessen. Und da, Ilka, ist der Unterschied. Mhm. Ich würde sagen, da haben wir den Unterschied. Wenn ich deprimiert bin, esse ich nichts mehr. Mhm. Und wenn Leute, die, ich weiß nicht, ob das auf dich zutrifft, musst du mal sagen, wenn Leute eher mehr wiegen als weniger, dann neigen die dazu, weil wir ja ganz schön oft deprimiert sind, alle
Mann. Ich werde, wenn durch, eher durchs Gewicht depressiv, aber nicht umgekehrt.
Also wenn du dich blöd fühlst, ja, wenn du traurig bist, ja, kannst du dann was essen oder nicht?
Ja, also essen kann ich immer, es sei denn, ich habe einen Kurs, ich habe irgendwas Neues gelernt, dann kann ich nicht. Oder ich habe irgendwie einen verrückten Film gesehen oder irgendwas beschäftigt mich wahnsinnig mit Bildern. Ich habe ganz viel Input bekommen.
Aber du hast so einen Blues in dir, so einen traurigen Blues. Isst du dann eher oder nicht?
Ja, kann ich, kann ich.
Ja,
also ich brauche ja keinen Alkohol. Vielleicht soll, ja, ich mal umschwenken.
Langsam. Ich würde eher Alkohol trinken, ja, aber dadurch, dass
aber
ich mir das verbiete.
Aber der hat doch auch so viel Kalorien.
Das ist mir doch scheißegal, so, Ilka. Na gut. Mir geht es doch null darum, dass ich in dem Moment denke, oh, jetzt muss ich aber auf meinen Körper
achten. Naja, aber dann kann ich doch auch lieber essen.
Ja, das, ja, Ding ist, wenn ich deprimiert bin, kann ich nichts essen. Es geht nicht. Ich muss mich manchmal, wenn ich funktionieren muss, zum Essen förmlich zwingen. Und wenn es nach mir gehen würde, hätte ich immer wieder auch Phasen in meinem Leben, wo mir so eine kleine Tablette, also wenn es jetzt richtig gesund wäre, jetzt, nehmen wir mal an, würde mir völlig ausreichen. Ich brauche nicht dieses Geschmackserlebnis, um mich zu trösten. Im Gegenteil, es belastet mich, dass ich mir was zuführen muss.
Nee, gar nicht. Also wenn ich, wenn nee, also das merke ich ja, hält Leib und Seele zusammen.
Seht ihr, und da, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben wir den Unterschied. Ja. Ich glaube wirklich daran, dass es ist ja jetzt nicht so, Ilka ist ja nicht total dick und ich bin total dünn, ne, dass man sagt, so extrem. Aber diese kleine Neigung in die eine oder andere Richtung, das macht bestimmt den Unterschied aus, dass man, wenn man sich nicht so wohl fühlt oder es ist einem langweilig oder so, ob man dann eher was isst oder ob man eher nicht gut essen kann.
Langeweile ist für mich immer schlecht. Also
ja, hasse ich
Langeweile
auch.
Ist für mich ganz schlimm. Also ich mag schon gezielte Langeweile, aber es ist für mich keine Langeweile, sondern eine Denkpause. Ne?
Genau.
Also und das wo muss wir man grade, noch unterscheiden, finde ich.
Wo wir gerade beim Thema sind, welche Frauen auch überhaupt gar keine Langeweile haben, das sind Nymphomaninnen.
Ja, kann sein.
kann Weil sein, wir sind aber, jetzt tatsächlich, Ilka, wir sind jetzt
aber auch da haben wir eine psychische Störung, ne?
Ach Quatsch, also das müssen wir noch ausloten. Also okay, ich bin mit der Recherche noch nicht so weit, dass ich das hier unterschreiben könnte. Wo fängt die Nymphomanie an und wo hört sie auf?
Das müssen wir im Selbsttest jetzt mal nochmal machen. Ich muss mich jetzt hübsch machen. Ich will gleich nochmal auf die Straße und schauen, was ich da noch kriegen kann.
Ob du was zu essen findest.
Ob mich jemand aufgabelt.
Aber die Nymphomanen also sind selber aktiv. Da gabelt machen. Die Gabeln selber, Ilka. Ja. Die Nymphomaninnen gabeln selber, die lassen so. Sich nicht gabeln.
Aber wo soll ich denn jetzt hier
aufgabeln?
Es ist Samstagabend, wo soll ich was finden noch?
Na gut. Samstagabend auf dem Land, da gibt es doch immer was.
Ja.
Außerdem, Ilka, du bist verheiratet, warum reden wir so?
Nee,
das ist ganz
das war ja
unanständig.
Spaß. Wir machen es ja nur theoretisch.
Also, die Nymphomanin, was ich daran interessant finde, wo ist der Punkt, wo man Frauen als solches bezeichnet? Woher kommt der Begriff und was gibt es für populäre Nymphomanen? Darauf freue ich mich schon.
Ich habe da noch nichts recherchiert. Ich bin
ja
gespannt.
Aber das geht ganz schnell.
Du hast ja gleich gesagt, ich suche 3 raus und du 3. Wo ich so dachte, von wem weiß man denn das? Also ich muss mich sofort.
Ilka, da kommst du ratzifatzi drauf und dann kannst du dich nicht entscheiden.
Recherche stürzt.
Weißt du?
Ja.
Dann hast du wieder 10 und ich sage, nee, Ilka, nur 3. Und dann gibt es schon wieder Ärger hier.
Ich werde mal wie in der Tagesschau hier jetzt.
Oh ja, wie die
meine
Gundula Gause. Und ich bin Klaus Kleber.
Ich mal zu Klaus Kleber rüber. Ach nee, der ist ja in Rente.
Das bin ich.
Und dann nicke ich ihm so zu, während die Musik dann so verschwindet.
Ja. Und
der Hund ist auch schon wieder aufgestanden. Der weiß das schon wieder. Der merkt das am Tonfall. Der hat jetzt schon wieder die Schnauze auf meinem Oberschenkel.
Meine Pen hier, die schnarchen sogar ein bisschen ganz süß.
Ja, siehst du mal, die sind auch völlig fertig.
Ja, die sind alle fertig.
Ja, also ich werde heute nichts mehr essen, nur noch was trinken. Ich habe echt Durst.
Nur noch
Wasser.
Ja, nee, ich werde auch, wie gesagt, hier mein, ich trinke im Moment sehr viel Ginger-Kram. Mhm. Also Ingwer-Zeug.
Ja, ich habe vorhin auch schon Ingwer-Brause gehabt.
Ach, herrlich.
Ja.
Uns geht's doch fantastisch,
ja,
Ilka, oder?
Ja, ich habe ein schönes Leben, doch.
Na, läuft doch.
Habt ihr das jetzt gehört, dass der Hund auch was gesagt hat?
Der Hund hat irgendwie so komische Geräusche gemacht.
Gesagt.
Okay, dann sagen wir mal Tschüss und freuen uns sehr auf nächste Woche.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bye, ciao.